lese den Text für die Predigt aus der Apostelgeschichte 11, 19 bis 26, glaube ich, und 13, 1 bis 3. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern: Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit den Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen.
Ja, guten Morgen. All die ich noch nicht persönlich gesehen habe, euch ein gesegnetes neues Jahr 2023. Tobi hat uns ein bisschen schon mit hineingenommen. Wir wollen starten mit einer neuen Reihe und das soll uns so ein bisschen hineinführen oder vielleicht auch so eine Spur legen, wo wir als Kirche auch in diesem Jahr unterwegs sein wollen. Und es wäre toll, wenn jeder, der auch hier dabei ist, vielleicht so ein bisschen so eine Idee davon aufschnappt. Was heißt es, dass wir Kirche hier in Cottbus sind und vielleicht auch das mit Leben zu füllen und mitzugestalten? Ich möchte einsteigen mit etwas, was mich und uns sehr geprägt hat. Tobi hat es kurz erwähnt. Wir sind jetzt seit fast 5 Jahren hier, um dieses Kirchenprojekt neu zu starten. Und unsere persönliche Geschichte als Familie hat unter anderem damit zu tun, dass meine Frau und ich vor jetzt mittlerweile schon mehr als 10 Jahren ein Praktikum gemacht haben in Potsdam. Für die Cottbusser ist Potsdam nicht immer das allerbeste Pflaster, aber für uns war das damals sehr gut. Und wir waren damit dabei, als sie ihren 4. Testgottesdienst gerade gemacht haben, also relativ am Anfang. Sie haben da ein neues Café eingerichtet. Ich durfte da die Fliesen mitlegen für diesen Küchenbereich. Das war ganz spannend, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Und die Leute haben mir ja gesagt, sieht ganz gut aus, aber ich muss ja nicht in Potsdam dann wohnen, von daher muss ich mir das dann nicht anschauen. Und was mich aber oder uns sehr begeistert hat, war, dass dieses Team, die dort waren, die haben angefangen, eine Idee, die sie hatten, mit Leben zu füllen. Nämlich, dass sie nicht nur eine Kirche starten wollten, die in der Stadt, in Potsdam ist, sondern dass sie eine Kirche starten wollten für die Stadt. Also nur ein Wort anders, nicht in der Stadt, sondern für die Stadt. Und das, was sehr viel ausmacht. Und diese Frage, so wie könnte man eine Kirche starten, die wirklich eine Kirche für die Stadt ist, das hat die so bewegt und das hat auch, das ist übergesprungen, dieser Funke, und hat auch uns bewegt. Und wo wir dann vor mehr als 4 Jahren hierher gekommen sind, dann war das auch eine der Fragen, die wir uns gestellt haben. So, wie können wir das hier leben in der Stadt? Und das Interessante ist, das scheint eine Frage zu sein, so wie ist eigentlich Kirche, die nicht nur uns beschäftigt oder auch die Potsdamer damals beschäftigt hat, sondern es ist auch eine Frage, die wir auch in der Bibel an verschiedenen Stellen entdecken können. Und wir wollen uns in den nächsten 3 Gottesdiensten 3 verschiedene Kirchen mal anschauen in der sogenannten Apostelgeschichte. Also das ist die Zeit, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, und wie hat sich dann so die Kirche entwickelt. Und wir schauen uns 3 Fallbeispiele an und schauen uns an, wie haben diese einzelnen Kirchen bestimmte Dinge gelebt und was könnte das vielleicht für uns bedeuten. Und wir schauen uns heute dazu eine Kirche an in Antiochia. Die Rebecca hat uns den Text gerade vorgelesen und wir wollen uns da 3 Kennzeichen dieser Kirche mal anschauen. Und zwar das erste, eine Kirche für die Stadt zu sein. Das zweite, Teil einer größeren Bewegung zu sein. Und das dritte, dass sie ein klares Zentrum im Blick hatten. Also Kirche für die Stadt, Teil einer größeren Bewegung und ein klares Zentrum im Blick. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Kirche für die Stadt. Also was war das für eine Kirche und was war das auch für eine Stadt, wo diese Kirche war? Und ich glaube, es gibt ein paar Parallelen, könnt ihr jetzt gespannt sein, zu Cottbus in dieser Stadt Antiochia. Was war diese Stadt? Also wir als Cottbuser sind ja stolz darauf, dass wir Großstadt sind, oder wir hoffen immer wieder über die 100.000 drüber zu kommen, aber es fühlt sich schon ein bisschen an wie Großstadt. Die Situation in Antiochia war ein bisschen ähnlich. Die Stadt liegt im heutigen Syrien und es sind etwa da, Schätzungen belaufen sich, dass die Stadt zwischen 200 und 500.000 Einwohner hatte. Es war die drittgrößte Stadt im ganzen Römischen Reich, also wesentlich größer als Jerusalem, wirklich eine sehr, sehr große Stadt, also ein bisschen größer als Cottbus, aber gut, wir planen in den nächsten Jahren, dass viele Leute hierher ziehen, 7.000 Arbeitskräfte sollen geschaffen werden, also vielleicht nähern wir uns irgendwann den 200.000, mal schauen. Die Stadt war für ihre Schönheit bekannt. Sie wurde auch, passt auf, Perle des Ostens genannt. Da musste ich sofort auch natürlich an Cottbus denken. Ja? Cottbus als die Perle des Ostens. Und es gab auch eigene olympische Spiele dort in dieser Stadt. Also auch eine Olympiastadt, genauso wie wir. Also wenn man den Walk of Fame in Cottbus vor dem Rathaus vorbeiläuft, passt auch sehr gut. Und die Stadt war sehr international. Sie wurde ursprünglich von einem Griechen gegründet. Dann haben die Römer diese Stadt weiter ausgebaut und es war eine Handelsstadt. Es gab einen großen Hafen, einen großen Fluss, der durch die Stadt ging. Ein bisschen größer wahrscheinlich als die Spree, weil ja auch Schiffe da drauf fahren konnten. Und deswegen waren sehr viele Leute aus ganz unterschiedlichen Nationen, aus Ägypten, China, Indien. Also die Stadt war super international und das war sozusagen das Setting der Stadt. Und in dieser Stadt auf einmal entsteht dann zum ersten Mal, und es ist tatsächlich zum ersten Mal in der Kirchengeschichte, dass in so einem Großstadtsetting eine Kirche entsteht. Und diese Gemeinde war nicht nur eine Kirche in Antiochia, sondern es war eine Kirche für Antiochia, eine Kirche, die da reingepasst hat in die Stadt. Woran können wir das sehen? Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit mir mal so ein bisschen einen Blick in diesen Bibeltext nochmal reinwerfen, weil ich glaube, es gibt da so ein paar Hinweise darauf. Das erste, in Vers 20 lesen wir, dass die Leute zum ersten Mal ganz bewusst zu Menschen geredet hatten, die nicht davor Juden waren. Das war vorher quasi nicht der Fall und es steht da, dass sie das Evangelium von Jesus dem Herrn weitergaben. Das ist wahrscheinlich eine Formulierung, die überliest man relativ schnell und denkt so, ach ja, ist nicht so weiter schlimm, aber ich glaube, dass das sehr bedeutend ist. Weil wenn wir uns vorher die Apostelgeschichte anschauen, müsst ihr nicht machen, aber ich nehme euch da kurz mit rein, die Reden, die da gemacht wurden, wenn über Jesus geredet wurde, da ging es immer um Jesus als den Messias, als einen Retter, als einen Befreier, der kommt. Und es hat, unter anderem haben wir uns damit ja in der Reihe vorher beschäftigt, mit dem Ankündigen zu tun im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, dass da immer wieder gesagt wird, da wird jemand kommen und der wird sein Volk aus der Sklaverei befreien. Er wird es retten. Und die Leute redeten mit den Juden darüber und sagten, Jesus ist dieser lang ersehnte Messias. Er ist dieser Retter. Er ist das, worauf ihr so lange gewartet habt. Und jetzt sind sie hier in Antiochia und jetzt kommen die Christen in eine Stadt, wo niemand etwas mit einem Messias oder sowas anfangen kann. Ja, das war einfach keine Idee oder kein Konzept in der Stadt. Und deswegen fangen sie an, über Jesus als Herrn oder man könnte auch sagen als Gott oder als Herrscher, als jemand, der mächtig ist, als jemand, der erlebbar ist in unserem Leben, als jemand, der den Unterschied machen kann und will. Und was sie machen ist, sie sprechen über Jesus in einer Art und Weise, die den Gedanken und den Ideen, die die Leute in Antiochia haben, entspricht. Ja? So haben sie über Religion, über Götter gedacht. Ja? Es gab ganz viele Religionen in der Stadt und die Frage ist, okay, wer kriegt das hier auf die Reihe? Ja? Wer schafft das hier? Wer ist mächtiger? Wer bekommt das hin? Und die Christen haben überlegt, wie können wir diese gute Nachricht von Jesus verständlich machen? Das heißt, von Anfang an hat diese Kirche davon erzählt, dass Jesus ihnen total wichtig ist, aber das nicht in so einer Insidersprache, sondern in einer Art und Weise, die verständlich war für die Leute. Das ist ein erster Hinweis, wo wir sehen können, dass diese Kirche eine Kirche war für die Stadt. Das zweite ist, was ich sehr spannend finde, und das ein zweiter Hinweis, dass die Kirche für die Stadt war, entdecken wir in diesem Kapitel 13. Und zwar wird da sozusagen das Leitungsteam dieser Kirche beschrieben. Und ich hatte vorhin so kurz erwähnt, ja, diese Stadt war sehr international, sehr viele verschiedene Leute. Und jetzt lesen wir, wie das Leitungsteam zusammengesetzt war. Ja, wir haben zum einen Barnabas, der dahin gekommen ist aus Jerusalem, der ein Israelit war. Dann Simeon, genannt der Schwarze. Warum wird er der Schwarze genannt? Wahrscheinlich, weil er von der Hautfarbe her schwarz war, also dass er aus Zentralafrika irgendwo stammte. Dann Lucius aus Cyrene, das lag an der nordafrikanischen Küste. Dann Saulus, er war jüdischer Herkunft, hatte eine römische Staatsbürgerschaft. Und schließlich Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, also der sozusagen in einer sozialen Elite war, also aus einer gehobeneren Schicht kommt. Und was wir hier haben, sind also ganz unterschiedliche Ethnien, Nationen, kulturelle Prägungen, Besitzverhältnisse und die leben und leiten diese Kirche zusammen. Also wir haben hier ein Leitungsteam, was sozusagen die Stadt in ihrer Vielfalt widerspiegelt und ich glaube nicht nur, was die Stadt widerspiegelt, sondern was auch die Kirche widergespiegelt hat. Also die Leute, die in der Kirche waren, waren da drin sozusagen vertreten in diesem Leitungsteam. Und wir haben hier eine Kirche, die der Stadt, die Antiochia zeigt, schaut mal her, so könnte es aussehen, wenn Leute aus ganz unterschiedlichen Gruppen, Nationen, Prägungen zusammenkommen und lernen, eine Familie zu sein. Und es war damals absolut untypisch. Um die Stadt Antiochia gab es eine große Stadtmauer, um vor Feinden von außerhalb zu schützen, aber es gab auch innerhalb der Stadt Mauern, die die einzelnen ethnischen Gruppen voneinander abgetrennt haben, sodass man sich nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, weil man an unterschiedliche Sachen für wichtig gehalten hat. Und hier haben wir auf einmal eine Gruppe, eine Kirche, die entsteht, wo all diese Gruppen auf einmal zusammenkommen. Das ist, was in dieser Stadt passiert ist durch diese Kirche. Und dann ein letzter Hinweis, das war das zweite, und ein letzter Hinweis, dass diese Kirche in Antiochia eine Kirche für die Stadt war. Dort steht in Vers 27, steht, dass die Leute in Antiochia haben zum ersten Mal diese Nachfolger von Jesus als Christen bezeichnet. Also der Name Christen, den wir auch heute noch kennen, der ist quasi in dieser Stadt Antiochia entstanden. Und wenn man das Neue Testament sich anschaut, dann sieht man, dass die Christen haben sich eigentlich nie als Christen bezeichnet, sondern sie haben sich immer als Nachfolger von Jesus, als Jünger, als Kinder Gottes bezeichnet, so verschiedene Bezeichnungen, aber sie haben sich nie als Christen bezeichnet, sondern das ist quasi ein Titel, der ihnen von außen gegeben wurde. So, warum? Und ich glaube, die beste Erklärung, warum das passiert ist, war, dass etwas in dieser Stadt passiert ist. Und die Leute haben gesagt, hier sind irgendwie so eine Gruppe, was machen die da? Die sind irgendwie so sichtbar, so präsent, wir brauchen irgendwie einen Namen für die und geben ihnen deswegen diese Bezeichnung, die Christen. Ja? Was machen wir mit denen, die hier sowas machen mit Gott und Kirche? Und wir nennen sie jetzt einfach Christen. Und das zeigt etwas, dass diese Kirche so präsent war, dass die Stadt nicht drum herum gekommen ist, zu sagen, hey, wir müssen den Leuten irgendwie einen Namen, eine Bezeichnung, irgendwie was geben. Also das war die Vision dieser Kirche, dass sie eine Kirche für die Stadt war, die sich für die Stadt interessiert hat, die diese Stadt wiedergespiegelt hat, die sich voll in die Stadt hineingibt, die in der Sprache und in der Art und Weise lebt, die Leute verstehen konnten. Man könnte auch sagen, mittendrin, eine Kirche für die Stadt. So, was heißt das für uns? Und vielleicht sind so ein paar Sachen angeklungen. Unser Name als Kirche mittendrin, als wir diese Frage gestellt haben, wie wollen wir uns eigentlich nennen in unserem Team, in unserem Stadtteam, war das ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen eine Kirche sein, die genauso wie diese Kirche in Antiochia, die präsent ist, ja, wo wir sichtbar sind und wo wir diese Frage immer wieder stellen wollen, wie können wir eine Kirche für die Stadt sein? Und wir wollen das auf eine Art und Weise sein, genauso wie in Antiochia, die verständlich ist. Ja? Wir wollen so über Jesus reden und wir wollen über Jesus reden, weil uns das so wichtig ist, aber so, dass es Menschen auch verstehen können, die vielleicht überhaupt nicht so eine Prägung haben oder die damit bisher überhaupt noch nicht so viel anfangen konnten, die verständlich ist für unsere Nachbarn, für unsere Freunde. Wir wollen eine Kirche sein, die zu Cottbus passt. Deshalb gibt es einen Gottesdienst mit Frühstück. Warum? Weil Cottbuser lieben alles, was mit Essen irgendwie zu tun hat. Ja? Also das passt zu unserer Stadt. Deswegen machen wir Gottesdienste nicht in einem Gottesdienstgebäude, sondern wir sind hier in einem schönen Raum, weil es leichter ist für Leute, hierher zu kommen, als zu sagen, oh, ich gehe in eine Kirche und weiß gar nicht, was mich vielleicht da erwarten könnte. Deswegen machen wir Programmhefte, damit Leute, die vielleicht zum ersten Mal in den Gottesdienst kommen und sehen, okay, das erwartet mich hier, es sieht normal aus, ich muss nicht irgendwie gleich nach vorne kommen oder irgendwas erzählen, sondern ich darf hier schauen, okay, hier weiß ich, das erwartet mich und dann ist das gut. Ja? Und das soll helfen, dass wir Kirche so verständlich machen, dass es für Leute, die vielleicht auch sagen, ich habe damit bisher gar nicht so viel zu tun gehabt, dass das verständlich ist. Ja? Und wir wollen eine Kirche sein, die sichtbar ist, ja, und unseren Beitrag leisten zum Aufblühen der Stadt. So haben wir das mal formuliert. Ich weiß noch, ich glaube, es war 2019, haben wir einen mitgemacht beim Stadtputz hier. Und da waren einige Leute mit dabei. Wir waren, glaube ich, 15 Leute von mittendrin und noch so 10, 15 Leute so aus der Stadt. Und es ist dann schon ein bisschen aufgefallen, so, warum springen hier auf einmal so viele Leute rum und wer ist diese Gruppe? Und dann kam genau diese Frage, wer sind die? Irgendwie so eine Kirche, die dabei war. Und das war Kirche, die präsent ist, ja? Die in der Stadt ist, die nicht viel darum macht, sondern einfach sagt, wir sind hier und wir helfen und wir packen mit an und wir wollen in dieser Stadt sein. Und deswegen organisieren wir Cottbus Ist im Pushkin Park, wo wir Leute zusammenbringen wollen. Deshalb machen wir die Newcomer Dinner, wo wir neue Leute, die nach Cottbus ziehen, willkommen heißen wollen. Und wir wollen eine Kirche sein, die sichtbar ist und die präsent ist, mittendrin in der Stadt. Ja, nicht zurückzuziehen, sondern mittendrin zu sein in den guten Sachen, die hier laufen und auch in den Dingen, die herausfordernd sind, wo es Hilfe braucht in der Stadt. Und wir wollen auch eine Kirche sein, die Cottbus zeigt, wie Cottbus werden könnte, nämlich eine Familie, dass Leute mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen hier zusammenkommen. Und wenn ihr euch hier umschaut, dann seht ihr wahrscheinlich Leute, wo ihr sagen würdet, ich weiß nicht, ob ich sonst mit denen mich einfach so auf einen Kaffee treffen würde oder ob ich die zu einem Geburtstag zu mir nach Hause einladen würde. Und heute Morgen sitzt ihr hier zusammen und feiert einen Gottesdienst. So unterschiedlich. Ganz unterschiedlichen Prägungen, aus ganz unterschiedlichen Regionen, Ländern zusammengekommen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen im gleichen Boot und lernen etwas. Wir lernen etwas, Gemeinschaft miteinander zu leben. Und das in Zeiten, wo Gräben, Gefühl zwischen Menschen immer weiter auseinandergehen, wo Konflikte an vielen Stellen da sind und wo es oft eher herausfordernd erscheint, miteinander klarzukommen, als nicht miteinander klarzukommen. Und das wollen wir, eine Kirche sein, die sozusagen Gottes Vielfalt und Gottes Schönheit widerspiegelt hier in Cottbus. Also eine Kirche, die verständlich ist, die präsent ist in der Stadt und die der Stadt vorlebt, wie es vielleicht sein könnte, dass Cottbus irgendwann aussehen kann. Ich hatte gedacht, ich fände es jetzt spannend mit euch. Ihr seid an unterschiedlichen Stellen. Manche sind schon lange von Anfang an mittendrin dabei, manche erst relativ frisch. Unterhaltet euch doch mal am Tisch. Wie habt ihr bisher mittendrin als Kirche erlebt? Und wie habt ihr das wahrgenommen oder entdeckt? Sind wir eine Kirche für die Stadt? Oder wie könnte das auch in Zukunft aussehen? Was könnte vielleicht auch euer Beitrag sein? Also unterhaltet euch doch mal über dieses Thema, so wir mittendrin als Kirche in der Stadt. Wie leben wir das? Wie habt ihr das erlebt? Tauscht euch doch mal an euren Tischen darüber aus. Okay. Also ihr dürft gerne noch ein bisschen weiterreden. Es soll ja auch eine Reihe sein, die ein bisschen auch anstößt und ein paar Gedanken vielleicht mit so reinbringt, wo man sagt, Mensch, da wollen wir einfach gemeinsam ein bisschen weiterdenken. Und ja, wir wollen wirklich auch in Zukunft eine Kirche sein für unsere Stadt. Wir wollen das Gute hier feiern, die Herausforderungen, die in der Stadt sind, annehmen und hier wirklich mittendrin leben. Und es ist toll, wenn du sagst, ich will das auch. Ja, ich mache da mit und ich bin da dabei. In dem Text entdecken wir noch zwei andere Kennzeichen, was es heißt, eine Kirche zu sein. Und auf die möchte ich noch mal kurz eingehen, weil die für uns als Kirche auch total wertvoll sind. Und ich glaube, dass sie uns helfen, an manchen Stellen eine andere Perspektive auch auf Dinge zu bekommen. Der zweite Punkt ist, Teil einer größeren Bewegung zu sein. Die Kirche in Antiochia, die hier beschrieben wird, die hat sich als Teil einer größeren Bewegung gesehen. Ja? Wenn ihr nochmal diesen Text hernehmen wollt, da steht drin, dass zuerst Barnabas, das war so einer der besten Kirchenleiter, extra aus Jerusalem geschickt wird, um diese Kirche dort mit aufzubauen und zu leiten. Und dann kommt noch Paulus mit dazu und dann arbeiten sie da gemeinsam ein Jahr lang. Und diese beiden, kann man sagen, das waren so die absolut zentralen Figuren und prägendsten Figuren der ganz frühen Kirche. Also zwei wirklich besondere Leute an einem Ort. Und was war das für ein Segen? Wie viel Gutes hat diese Kirche dadurch empfangen, dass sie dort waren? Und dann steht in Kapitel 13, wird beschrieben, dass sie einen Gottesdienst haben, also die Gemeinde kam zusammen. Und dann heißt es, während sie beteten und fasten, hat Gott irgendwie gesprochen. Ja? Also wir wissen nicht genau, wie Gott da geredet hat, ob er irgendwie vielen einen ähnlichen Gedanken geschenkt hat oder manche. Ja, auf jeden Fall, Gott hat da gesprochen, hat es verständlich gemacht, die beiden sollen gehen, damit sie das Evangelium, also diese gute Nachricht von Jesus, auch an andere Orte weiterbringen können. Und was macht die Gemeinde jetzt? Sie segnen sie, sie beten und senden sie dann aus. Das heißt, sie sind bereit, die zwei prägendsten Figuren der Kirchengeschichte einfach so gehen zu lassen. Warum? Weil sie diesen Blick hatten für etwas Größeres, ja, als sie selbst. Hier ist eine Kirche, die verstanden hat, es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie hier ein schönes Miteinander haben, sondern es geht um einen größeren Auftrag. Ja. Sie hätten ja auch sagen können, so, warte mal, es ist gerade irgendwie so toll hier, ja, wir lernen gerade so viel, lass uns doch noch so ein bisschen das noch ein bisschen weiter haben, das wäre doch jetzt schön, wir können alle so gut wachsen, gerade hier geistlich. Sie haben auch nicht gesagt, so, schaut uns an, ja, wir haben so einen tollen Leitungskreis hier und wir werden die tollste Kirche in ganz Antiochia. Sie haben nicht auf sich geschaut, sondern die haben diesen größeren Blick auf diesen Auftrag, dass Jesus bekannt gemacht wird an verschiedenen Orten. Und als wir diese Kirche gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen nicht nur, dass hier irgendwie ein schönes Kirchenprojekt entsteht, sondern wir wollen gerne Teil einer größeren Bewegung sein. Und uns bewegt etwas, nämlich die allermeisten Leute, nicht nur in Cottbus, sondern in Ostdeutschland, können mit Kirchen nicht viel anfangen. Und wir haben hier Leute sitzen, die haben bisher vielleicht mit Kirche auch noch nicht so viel zu tun gehabt, aber fangen vielleicht gerade an zu erleben, dass das mit Glaube oder dass das mit Kirche oder auch mit Gott so gut ist und etwas tatsächlich im Leben prägt und verändert. Und wir wünschen uns, dass nicht nur hier das in Cottbus möglich ist, sondern dass das auch über Cottbus hinaus in Ostdeutschland, in Deutschland, vielleicht auch in dieser Welt, Menschen die Chance haben, auch Kirche zu erleben als etwas, wo sie Gott vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben erleben. Und wir wünschen uns das. Und deswegen wollen wir gerne eine Kirche sein, die sich als Teil einer größeren Bewegung sieht, dass Jesus auch an anderen Orten bekannt gemacht wird. So, wie könnte das aussehen? Wir wollen eine Kirche sein, ganz praktisch, die Menschen auch aussendet. Und wir haben Leute in den letzten Jahren auch hier verabschiedet, wo wir gesagt hätten, das wäre auch toll, wenn die einfach noch länger hier geblieben wären. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Max und Amy, die vor 2 Jahren dann hier gegangen sind nach Potsdam. Manu, der vor ein paar Monaten wieder nach Hessen zurückgegangen ist. Und das ist auch etwas, wo man vielleicht für die schon länger dabei sind, auch so ein bisschen mit Wehmut oder vielleicht mit mancher Träne da zu kämpfen hat, weil man Leute loslassen muss. Oder auch ein Punkt ist, wir haben Joel hier, heute nicht, weil er noch in seiner Heimatgemeinde ist und da einen Gottesdienst macht. Aber Joel ist hier für 2 Jahre, um als Trainee hier zu lernen, wie startet man eine neue Kirche mit dem Ziel, dann irgendwann wieder aus Cottbus wegzugehen, um woanders ein neues Kirchenprojekt zu starten. Und vielleicht ist der eine oder andere, der andere hier und sagt, ich gehe dann mit Joel, ist eh viel cooler, ich gehe mit dem mit und gründe und starte mit dem ein neues Kirchenprojekt. Und wir als Kirche legen seit fast 5 Jahren mittlerweile, jeden Monat 250 Euro zurück, weil wir sagen, wir wollen gerne Geld sammeln, sparen für eine neue Kirchengründung, um da zu investieren. Und das tun wir, weil wir als Kirche der Überzeugung sind, dass wir Teil einer größeren Bewegung sind. Und das tut manchmal weh, und trotzdem wollen wir das aushalten. Und das, wie wir das leben wollen, ich hatte überlegt, vielleicht hilft da ein Bild, was ein bisschen albern ist, aber vielleicht lässt sich das besser merken. Wir waren letzte Woche im Pipapo und da gibt es unten das schöne Bällebad. Und manchmal wäre es schön, irgendwie Kirche zu sein, was mehr so wie so ein Bällebad ist. So, man hält alle Leute irgendwie zusammen und am meisten oder am schönsten ist es, ins Bällebad reinzuspringen, wenn viele Bälle da sind. Ja? Weil wenn wenig Bälle da drin sind und man springt rein, dann tut es schnell weh. Also möglichst versuchen, dass wenig Bälle rausfliegen und immer wieder reinkommen und man sie schön sammelt und beieinander hält. Das ist so die Bällebad-Mentalität und die wollen wir aber als Kirche nicht leben, sondern wir wollen mehr die Mentalität einer Tennisballmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr eine Tennisballmaschine kennt, ja? Da sind auch Bälle da und die Bälle werden rausgefeuert. Ja? Die gehen raus und das wollen wir als Kirche leben. Wir wollen das, was wir an, 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 was Gott uns anvertraut hat, das wollen wir rausschießen und rausfeuern und diese Kraft, die wir haben, nutzen, um da Neues auch zu starten. Und das an dieser Stelle hakt natürlich auch das Bild ein bisschen, weil bei dem Bällebad ist natürlich so, die Bälle bleiben zusammen, aber bei der Tennisballmaschine, irgendwann gehen die Bälle aus und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und wir sind überzeugt, dass dort, wo wir die Bälle raushauen, dass Gott uns versorgen wird, dass Gott uns nicht zu kurz kommen lassen wird, sondern dass er da ist und dass er uns auch als Kirche genauso versorgen wird. Und diese Bewegung, die besteht nicht aus einer großen Organisation, sondern die besteht aus einzelnen Leuten, die sagen, ich möchte Teil davon sein. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich möchte ein Ball sein, der sich von der Tennisballmaschine rausfeuern lässt und ich möchte gerne mich auf den Weg machen und entdecken, gibt es etwas, wo Gott mich vielleicht herausfordert, hier ein Teil von dieser Vision zu sein. Und ich glaube, dass es nicht diese ganz großen Dinge immer sein müssen und nicht jeder muss mit dem Joel irgendwo hingehen, wo man gar nicht weiß, wo man hinzieht. Aber vielleicht sind es kleine Dinge für den Nachbarn, den man hat, oder für den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin, da zu sein und sich zu kümmern und den Blick zu haben, als Christ oder als Mensch in dieser Stadt zu leben, damit wir eine Kirche für die Stadt sind. Warum war die Kirche in Antiochia so? Diese Kirche, die sich nicht um sich selbst gedreht hat, sondern die irgendwie bereit war, alles rauszuhauen, ja? Die besten Leute wegzugeben, sich nicht um sich selber zu drehen, sondern eine Kirche für die Stadt zu sein. Und das ist ein letzter kurzer Gedanke. Wenn wir diesen Text anschauen, dann sehen wir, oder das hatten wir vorhin schon, dass die Leute in Antiochia haben die Leute zum ersten Mal Christen genannt. Und das Wort für Christen im Griechischen, müsst ihr euch nicht merken, aber da steht Christianoi. Christianoi, ja. Und es gab zur damaligen Zeit so ähnliche Namen. Zum Beispiel die Anhänger von König Herodes, kennt man vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte, ja, die wurden die sogenannten Herodianoi genannt. Also Leute, die sagen, das, was der macht, das ist gut, das machen wir auch. Oder Leute, die sagen, wir finden die Politik von Kaiser Augustus gut, die wurden Augustianoi genannt. Warum jetzt hier Christianoi? Und ich glaube, vielleicht hilft da ein Bild eher aus unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die gefühlt immer von den gleichen Themen reden. Ja, also Leute, die ständig von Energie Cottbus reden oder Leute, die immer über Seven vs. Wild reden oder die immer ihre Themen haben, die hochploppen. Und was machen wir mit denen? Wir geben denen liebevoll so Namen. Ja? So Serien-Junkie oder Apple-Jünger oder vielleicht könnten wir das Wort Seven Wildies oder irgendwie sowas erfinden und wir denken uns irgendwelche Namen aus und geben sie denen, weil das so präsent ist anscheinend, es gibt bei denen nichts anderes. Und genauso war das jetzt bei den Christianoi. Ja? Die Leute in Antiochia haben die gesehen und haben gemerkt, die drehen sich gefühlt die ständig um die gleiche Sache. Immer um diesen Jesus Christus. Alles, was die irgendwie machen, hat damit irgendwie zu tun. Dafür war diese Kirche bekannt und deswegen haben sie diesen Stempel, diesen Namen sozusagen bekommen. Und wisst ihr, das war die Grundlage, das war die Basis dafür, dass sie zu einer Kirche wurden, die eine Kirche für die Stadt ist und die Teil einer größeren Bewegung war. Weil wenn jemand über Jesus nachgedacht hat, dann konnte man nicht länger sich um sich selber drehen. Warum? Weil im Zentrum dieses christlichen Glaubens jemand stand, der mit seinem ganzen Leben bereit war, sich komplett um andere Menschen zu drehen. Und er hat anderen Menschen geholfen, wo er konnte. Und die Bibel spricht davon, dass er den besten Ort, den es gab, dass er den aufgegeben hat, nämlich bei seinem Vater zu sein. Und er kommt in diese Welt und er lebt mit den Menschen. Und er geht sogar so weit, dass er am Ende dieses Weges, wo er sich um andere Menschen dreht, blutig an einem Kreuz hängt und stirbt. Und wer darüber nachgedacht hat, was dieser Jesus macht und wie er sich um andere Menschen dreht, der konnte gar nicht anders, als darüber nachzudenken, Mensch, wie kann ich eigentlich genauso leben? Und wir könnten jetzt sagen, Mensch, Jesus ist einfach so ein tolles Vorbild und wir machen das genauso. Aber ich glaube, was uns wirklich tief verändert ist, wenn wir sehen, dass Jesus diesen Weg auf sich genommen hat, nicht einfach so, um ein schönes Vorbild zu sein, sondern er hat es getan für dich und für mich. Ja, er ist diesen Weg gegangen für dich. Er hat diesen Status quo, wo alles schön war, aufgebrochen für dich. Er war bereit zu sterben für dich. Und wer das tief in seinem Herzen aufgesogen hat, der konnte nicht anders, als das zu leben. Und wenn ich dir eins wünsche in diesem neuen Jahr, dann ist es, das persönlich zu erleben, dass da ein Jesus ist, der das für dich getan hat und der dich liebt und der diese Bewegung Gottes zu allen Menschen auf sich genommen hat für dich, weil er dich wollte und weil er sich so sehr danach sehnt, dass du Gottes Kind sein kannst. Das hat diese Stadt verändert, diese Kirche verändert und hat sie zu einer Kirche werden lassen, die tatsächlich Teil einer größeren Bewegung war und die eine Kirche war für die Stadt. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du uns durch Jesus etwas gezeigt hast, nämlich dass du ein Gott bist, der sich nicht um sich selber dreht, sondern der bereit war, sich um uns zu drehen, sich für uns hinzugeben. Und du bist ein Gott, der uns sieht, der uns liebt und der uns nachgeht. Und ich bitte dich und wir wollen dich als Kirche darum bitten, dass du uns und unser Herz so veränderst, dass wir zu Menschen werden, die sich auch deswegen danach sehen, sich für andere Menschen einzusetzen, sich für diese Stadt auch zu engagieren und Teil einer größeren Bewegung zu sein. Danke, dass du uns damit hineinnimmst und danke, dass du deine Geschichte weiterschreibst. Amen.